kann ich denn einfach meine Wohnung nicht einfach behalten, damit ich mir noch so die Backdoor sozusagen offen lasse?
Ja, kannst du machen, wenn du es richtig machst. Vertraust du deinem Freund? Vertraust du deiner Partnerin? Die können zu deinen Ärzten gehen und fragen, wie oft du da warst. Und der ist am 23.12. bei Einreise aus Dubai in den Knast gegangen.
Willkommen bei Entscheidung Auswanderung.
Du triffst im Leben drei große Entscheidungen. Mit wem verbringst du es? Wie verdienst du dein Geld? Und wo willst du leben?
Wir geben dir ein vollständiges und ehrliches Bild der steuerlichen, unternehmerischen und emotionalen Konsequenzen einer Auswanderung.
Damit du die richtige Entscheidung triffst.
Hallo Michael.
Servus Florian.
Angenommen, ich würde noch in Deutschland leben. Und ich bin mir nicht sicher. Ich will zwar auswandern, aber ich bin mir nicht sicher, ey, vielleicht ist es ja doch eine blöde Idee, vielleicht bereue ich es und so weiter und so fort. Und jetzt denke ich, ich bin schlau, vielleicht bin ich es aber auch nicht und denke mir, kann ich denn einfach meine Wohnung nicht einfach behalten, damit ich mir noch so die Backdoor sozusagen offen lasse? Wie ist denn das?
Den Gedanken haben viele, kann ich absolut nachvollziehen. Und ja, kannst du machen, wenn du es richtig machst.
Okay, was heißt richtig?
Da müssen wir mal zuerst reinschauen und verstehen, was ist denn eine Wohnung aus steuerlicher Sicht? Also wenn ich kurz diesen Loop aufmache, ich empfehle immer bei einer Auswanderung, ob sie jetzt steuerlich motiviert ist oder nicht, die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland zu beenden. Warum? Du gehst ins Ausland, zum Beispiel Zypern, wo wir beide jetzt sitzen, und wirst dort steuerpflichtig, dann musst du dort eine Steuererklärung abgeben. Dann willst du nicht auch eine Steuererklärung in Deutschland abgeben, weil das ist dann nicht der doppelte Aufwand. Das ist der 3-, 4-, 5-fache Aufwand, weil sich im Zweifel beide Länder um deine Steuern streiten. Und was du dabei auch verstehen musst, ist, wie hoch ist deine Fallhöhe? Wenn du jetzt in ein Land wie Zypern gehst oder jedes andere EU-Land wie Spanien, Malta, dann ist deine Fallhöhe bedingt hoch, weil wir haben internationale Regelungen, wir haben Doppelbesteuerungsabkommen. Wenn das andere Land Zypern besteuert, dann darf Deutschland, wenn du eben im anderen Land deine Ansässigkeit hast, nur noch bedingt besteuern. Das sollte dir auch klar sein. Aber wenn du als Dauerreisender unterwegs bist, wenn du nach Dubai gehst, in Steueroasen, Panama, Paraguay, dann gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen. Dann ist deine Fallhöhe von keine Steuern in Deutschland zahlen zu voll Steuern zahlen auf dein Welteinkommen. Nur weil du deine Wohnung behältst und nicht alles so exakt berücksichtigst.
Okay, das heißt, ob ich es richtig verstanden habe, wenn ich jetzt nach Zypern gehe und selbst ich behalte meine Wohnung und ich mach's nicht sauber und das deutsche Finanzamt kommt wieder, dann zahle ich nur die Differenz zu dem, was ich in Deutschland gezahlt hätte. Richtig?
Ganz so leicht ist es nicht, sonst hätte ich auch nicht ganz so viel Arbeit, weil man ein bisschen genau hinschauen muss. Ja. Aber wir machen einfach mal ein Beispiel. Mhm. Du machst eine Zypern Limited, bekommst Dividenden. Und dann stellt sich die Frage, wer darf die Dividenden jetzt besteuern? Und da ist es im Doppelbesteuerungsabkommen so geregelt, der Ansässigkeitsstaat. Das heißt, Zypern Limited, du lebst in Zypern, dann sollte auch dein Lebensmittelpunkt, gewöhnlicher Aufenthalt in Zypern sein. Dann kriegt nur Zypern die Besteuerung, darf nur besteuern und Deutschland darf nicht mehr besteuern. Auch wenn du eine Steuererklärung abgeben musst, also wie bisher, ganz normal, eine große Steuererklärung, auch Angaben dazu machen musst, aber Deutschland darf nicht mehr besteuern. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wo die Fallhöhe sehr niedrig ist. Aber es gibt eben auch andere Beispiele, wo es deutlich problematischer ist. Und wenn wir den Fall jetzt auf Dubai ummünzen, dann wäre die Dividende voll steuerpflichtig in Deutschland, weil es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt.
Okay, also ich kenne das aus dem Projektmanagement oder aus dem Risikomanagement genauer gesagt, dass man sagt, Risiken kann man bewerten anhand von zwei Faktoren. Das eine ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, das zweite ist die Auswirkungen bei Eintreten. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist, wenn ich in ein Land mit Doppelbesteuerungsabkommen gehe, dann sind die Auswirkungen bei Eintreten, also falls dann doch irgendwie was schief geht, nicht so schlimm, wie wenn ich in ein Land ohne Doppelbesteuerungsabkommen gehe, richtig?
Das kann man ziemlich so sagen. Kleinigkeiten gibt es noch zu beachten. Du solltest natürlich dann auch klar deine Ansässigkeit in dem anderen Land haben, aber dann ist ein Doppelbesteuerungsabkommen was sehr Gutes
für uns. Okay, gut. Jetzt ist die Frage, kann ich meine Wohnung behalten? Ja, nicht nur eine nach Auswirkungen bei Eintreten. Da geht es ja, glaube ich, weniger darum, was ich jetzt in Deutschland falsch mache, ne? Sondern da geht es darum, wohin gehe ich? Wie ist es denn jetzt mit der Eintrittswahrscheinlichkeit? Wann kann denn, ich mache jetzt mal vielleicht den Idealfall, wann kann denn wirklich nichts passieren und ich kann dem deutschen Finanzamt sagen, hier, ich zeige jetzt keine obszönen Gesten, ihr könnt mich mal.
Geschäftsbeziehungen mit dem Finanzamt beenden.
Genau.
Naja, da müssen wir uns noch die Definition von Wohnsitz, steuerlichen Wohnsitz anschauen. Ich will das jetzt nicht zu steuernerdy machen, aber es muss eine Wohnung sein, dürfte fast immer gegeben sein. Mhm. Du musst Verfügungsmacht haben und du musst die Wohnung noch nutzen. Und an den zwei Kriterien machen wir es ja fest. Und ich empfehle immer, dieses Kriterium Verfügungsmacht aufzugeben und je nachdem, ob du jetzt Eigentum hast oder Mietwohnung, aber letztendlich geht es darum, du darfst keine Verfügungsmacht mehr haben. Und das macht man am besten dadurch, dass man es mit einem zivilrechtlich wirksamen Vertrag, dann gibt es ja andere Gesetze in Deutschland, die jetzt nichts mehr mit Steuern zu tun haben, aber wenn die Wohnung vermietet ist, dann kannst du nicht einfach hingehen und sagen, klopf, klopf, meine Wohnung, lass mich rein, sondern nein, Mietvertrag, Kündigungsfrist, Anwalt, so leicht darfst du die Wohnung nicht begehen. Es ist ja schon mal so, dass du als Eigentümer nicht einfach so in eine Wohnung rein darfst, auch wenn sie dir gehört. Sondern das darfst du nur unter Anmeldung, unter bestimmten Bedingungen. Und dann ist ganz offensichtlich, dass du zwar die Wohnung in Deutschland noch hast, aber es kein steuerlicher Wohnsitz mehr ist.
Also, wenn ich die Wohnung mir gehört und ich sie langfristig mit einem ganz normalen Vertrag vermiete, sodass ich da nicht einfach reingehen kann, dann ist kein Problem.
Exakt. Das ist die Standardempfehlung, die ich gerne in der Beratung und überhaupt gebe.
Okay.
Und dann fängt es an, in Nuancen zu gehen, dass die Leute sagen, ja, geht nicht noch das, geht nicht noch das.
Ja, damit wollte ich nämlich jetzt gerade anfangen. Die Antwort wollte ich jetzt nicht hören, weil ich will ja die Möglichkeit haben, dass ich, falls es nicht klappt, nach 3 Monaten und ich merke, Gott, mit der Glatze kriege ich ständig Sonnenbrand, das ist ja schrecklich, ja. Dann will ich ja zurückkommen können und dann will ich ja gerade nicht, dass jemand bei mir in der Wohnung hockt. Kann ich das nicht irgendwie umgehen?
Ich glaube, die Entscheidung für deine Auswanderung, die solltest du schon ein Stück weit sorgfältiger treffen, dass 3 Monate jetzt nicht der Case sind. Aber zum Beispiel zu sagen, ich nehme mal mindestens 12 Monate und setz die Auswanderung so lange konsequent um, dann kannst du ja schon hingehen und die einfach über einen befristeten Vertrag machen. Ja. Der befristete Vertrag, auch da wieder die Unterscheidung zwischen Kurzzeitvermietung und Langzeitvermietung. Und da sind eben die rechtlichen Ausprägungen sehr, sehr verschieden. Mindestens 6 Monate. Besser mehr und dann, ja, dann mach das. Teste deine Auswanderung für 12 Monate. Und ganz ehrlich, wenn du dir noch so unsicher bist, dann gehst du erstmal auf Probe. Dann lässt du alles in Deutschland, wie es ist. Ja. Dann gehst du ins andere Land, lebst dort mal für 3, 4, 5 Monate. In den allermeisten Ländern kannst du auch unter 383 Tagen erstmal dort sein, ohne dass du dort steuerpflichtig wirst. Mhm. Und dann kannst du eine Entscheidung treffen. Aber wie gesagt, so eine, die Entscheidung Auswanderung, das ist so eine große Entscheidung, die solltest du wirklich ganz substanziell getroffen haben. Und dann wird das nicht passieren, dass du nach 3 Monaten zurückkommst. Aber du kannst dir immer diesen Loop offen halten, zu sagen, ich vermiete befristet für 12 Monate und entscheide alle 12 Monate neu.
Okay. Das wäre auch, glaube ich, das, wie ich es machen würde. Ich würde sagen, okay, also wenn, dann ziehe ich es jetzt auch erstmal durch. Nach 3 Monaten ist ja Quatsch. Jetzt könnte ich aber trotzdem, wenn ich jetzt sehr sicherheitsbedürftig bin, könnte ich mir so ein paar Sachen überlegen. Also ich könnte ja mal ein bisschen trickreich spielen. Also zum Beispiel, ich sag meinem Bruder oder meinem besten Freund hier, wir machen mal so einen Mietvertrag, pro forma, schiebst du mir ein bisschen was rüber, ich gebe dir das dann zurück, wenn ich da bin. Ja, so. Kann mir da was passieren? Weil ich habe ja dann pro forma den Mietvertrag, offiziell habe ich keine Verfügungsmacht. Bin ich damit safe?
Also das Performer ist halt das Problem. Also natürlich kannst du dann Family and Friends, Freunde und sonst wen vermieten, aber ich würde dann auch empfehlen, dass die da einziehen und das tatsächlich nutzen. Alles andere ist ein Scheingeschäft. Du kannst es gibt auch die gleiche Szenario, ich kann es an meine GmbH vermieten oder ich kann es an was weiß ich was. Das ist halt einfach nicht real. Es geht, wie gesagt, um diese zwei Punkte, Verfügungsmacht und Beibehalten und Nutzen. Und dann hast du noch einen Schlüssel. Und selbst wenn der Schlüssel bei dem liegt und die Wohnung ist immer leer, nur deine Sachen da drin und du nutzt die, wenn du da bist und dann gibst du ihm wieder den Schlüssel, aber du nutzt die ja auch noch. Mhm. Also das sind eben die zwei Kriterien, da hätte ich ein großes Problem. Mhm. Und ja, eigentlich um deine Frage ernsthaft zu beantworten, wahrscheinlich passiert es sehr, sehr oft und wahrscheinlich passiert auch sehr, sehr selten etwas. Aber es sind ja zwei Sachen, die wir uns heutzutage einfach bewusst sein müssen. Mhm. Die erste Sache ist die ganzen Daten, die da draußen sind. Also wenn die wollen, und du musst auch unterscheiden zwischen Finanzamt und Steuerfahndung. Was die Steuerfahndung kann, wenn sie will, ist schon krass. Also die können der Fluggesellschaft schreiben, schick mir mal alle Bewegungsdaten von der Person. Die können...
Und die kriegen es auch.
Die kriegen es auch. Die können, also die müssen natürlich einen Verdacht haben und alles, wie es einfach im Rechtsstaat ist, aber die kriegen es auch. Die kriegen von den Mobilfunkanbietern die Bewegungsdaten von dir. Die kriegen sowieso die Bankkonten. Zumindest solange noch deine deutsche Adresse hinterlegt ist. Wenn die deutsche Adresse nicht mehr hinterlegt ist, ist es nicht ganz so einfach. Meines Wissens bekommen die zum Beispiel auch, zumindest im Schengen-Raum wird sehr, sehr klar aufgezeichnet, wer Schengen ein- oder ausreist. Und vermutlich wird am Flughafen und überall auch die ganzen Daten aufgezeichnet. Die haben die jetzt nicht in einem System. Der Finanzbeamte kann jetzt nicht hingehen und klicken und klicken und klicken und schauen, was da ist. Aber der Steuerfahnder, der kann sich das alles zusammenbauen. Und dann hat er so ein Puzzle. Und dann fängt er an zu bauen. Also diese Daten sind da. Steuerhinterziehung 10, 15 Jahre, Verjährung und so weiter, das ist halt schon sehr lange Fristen. Ja. Und wir wissen jetzt auch nicht, was im heutigen Zeitalter mit KI irgendwann kommt, was die mit dem Datenschatz machen können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber noch viel schlimmer.
Oh Gott, ich so.
Ach du. Und, das ist doch, vertraust du deinem Freund? Vertraust du deiner Partnerin? Okay. Die beste Beziehung kann in 5 Jahren in dem schlimmsten Streit scheitern. Und dann geht es um Geld, dann geht es um Kinder, dann geht es um sonst was.
Oh, mies, ja. Und dann weiß die natürlich,
ist da jemand oder auch ein Freund oder wie auch immer und ist dann jemand und sagt, also bei Ehepartnern eher selten, weil da ist immer ziemlich klar, dass was geht und was nicht, aber bei Lebenspartnern, das sehe ich wahrscheinlich am häufigsten, dass der ein Lebenspartner bleibt noch in Deutschland und der andere wandert aus. Das geht auch per se. Aber wenn der eine halt viel zu häufig da ist, eigentlich den Schlüssel hat, dort noch seine privaten Sachen hat, also das nicht sauber getrennt hat, er sagt, dass du nicht irgendwann angeschwärzt wirst. Und wenn wir doch ein bisschen auf die Historie gehen, es ist doch fast immer durch Anschwärzen passiert. Auch eine Dubai- oder Schweizer CD ist ja Anschwärzen. Halt jetzt nicht durch deinen nahen Kreis, sondern einfach durch irgendeinen geldgeilen Banker, der sagt, jetzt mache ich hier noch ein paar Millionen mit dem deutschen Finanzamt, weil ich hier ein paar Daten rausgezogen habe.
Okay, da gehen jetzt gleich zwei Themen auf, aber erstmal um das abzuschließen. Das heißt, wenn mich irgendjemand anschwärzt, jetzt hier die Freundin, die Ex-Freundin, der irgendwas nicht passt. Und die geht zum Finanzamt und sagt hier, den Michael, guckt euch den mal an. Ich weiß, der hat da, ne? Hier.
Und das kannst du anonym machen.
Und das noch schlimmer, okay. Sie macht das noch anonym, super. Und nicht super, aber dann kommt die Steuerfahne und die darf alles sehen. Deine Bewegungsdaten, dein Handy, dein... Also du bist komplett gläsern.
Ja.
Die brauchen mehr als zwei Klicks.
Die können zu deinen Ärzten gehen und fragen, wie oft du da warst. Der Arzt darf... Ärztliche Schweigepflicht, nicht sagen, warum du da warst. Aber der Arzt darf sagen, okay, sie war am 7. April, am 18. April und am 20. Mai in dem Jahr da. Und wenn das auf einmal 17 Mal ist, im Zwei-Wochen-Takt, weil du beim Kinderarzt warst, weil dein Kind irgendwie, weiß nicht, was hatte oder sowas, können die sich alles holen.
Also leben wir eigentlich schon im kompletten Überwachungsstaat. Nur noch nicht automatisiert.
Ich glaube, da brauchen wir uns nicht vorzumachen. Wenn es sein muss.
Okay.
Ich sage immer, wenn jemand, und das ist eher ein weniger Wohnsitz, sondern eher gewöhnlicher Aufenthalt, 183 Tage. Wenn jemand der Meinung ist, dass es nicht auffällt, dass ich sage, ich zahle keine Steuern mehr in Deutschland, bin aber trotzdem noch 200 Tage im Jahr in Deutschland da.
Ja.
Und das will eine Behörde oder die Steuerfahndung rausführen, dann werden die das herausfinden, weil du zu viele Datenpunkte hinterlassen hast.
Okay, also schlauer sein funktioniert nicht wirklich, weil sie wirklich alles...
Dann zahl lieber Steuern in Deutschland und kannst du nachts gut schlafen.
Ja, okay. Das ist krass. So, jetzt hast du das Thema Ehepartner aufgemacht. Ja? Ich habe verstanden, es wäre möglich, dass du jetzt auswanderst und deine Frau bleibt in Deutschland und übernimmt quasi sozusagen die gemeinsame Wohnung. Habe ich das richtig verstanden?
In sehr engen Rahmen geht das ja.
Okay.
Also wir müssen da auch verstehen, wir haben für die Definition Lebensmittelpunkt haben wir jetzt kein Gesetz. Wir haben für Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt eine Definition. Wohnsitz habe ich ja gerade schon mal ein bisschen aufgemacht. Lebensmittelpunkt steht nicht im Gesetz.
Ja.
Aber aus dieser Begrifflichkeit, Mittelpunkt deines Lebens, leitet das Finanzamt halt gerne mal Steuerpflichten ab. Und natürlich versuchen die irgendwie alles zu kriegen, was sie können.
Ja.
Und da sagen die halt, ja, wenn deine Ehepartner wohnt, dann unterstellen wir einfach automatisch,
dass du auch da wohnst.
Verfügungsmacht, Nutzung.
Ja.
Für die Ehepartner, die teilen sich das Bett. Die teilen sich die Wohnung.
Ist ja auch irgendwie naheliegend.
Gleiche Wohnung.
Ja.
Was wir da aber tatsächlich auch schon, und hat es mich ein Stück weit überrascht, weiß ich jetzt nicht, aber ich war jetzt nicht, habe dem Mandanten klar gesagt, wir können das schauen, dass wir es durchgesetzt kriegen über dem Finanzamt. Wir stellen eine verbindliche Auskunft. Das ist der einzige Weg, den die großartigen deutschen Finanzbehörden uns ermöglichen, vor Verwirklichung eines Sachverhalts Rechtssicherheit zu bekommen, was...
Ja.
Gut, anderes Thema. Dass man
ich spüre schon den Puls bei dir.
ist ja ein bisschen albern. Wir wollen es ja richtig machen. Aber wir geben uns kaum die Möglichkeit, Feedback einzuholen.
Ja.
Kann ich das machen oder kann ich das machen? Darüber geht's. Mhm. Es geht eben nicht für alle Rechtsfragen. Aber das ist eine ganz praktikable. Und da sind wir dann hin und haben den Fall skizziert. Die sind als Familie in die Schweiz ausgewandert. Mhm. Sie hat dort einen Job bezogen. Er hatte aber noch einen deutschen Job. Und das ist meistens so der Hauptfaktor, dass ein Ehepartner in Deutschland noch einen Job hat, den er noch 1 oder 2 Jahre fortführen will. Manchmal geht es auch um Aufenthalt. Also oftmals ist es bei Partnern mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten, dass der andere Partner noch die deutsche Staatsangehörigkeit möchte. Ja. Wahnsinn, wie lange das auch braucht, der Prozess. Also Jahre warten die da und dann muss der eine Ehepartner halt dann doch noch einen deutschen Wohnsitz beibehalten, bis das eben durch ist. Und was wir da dann gemacht haben, ist zu sagen, okay, der eine Ehepartner bleibt in Deutschland, bezieht vielleicht sogar eine kleinere Wohnung, die jetzt nicht so den Augenschein hat, dass es ein ganzes Haus ist, was irgendwie Unsinn ist, wenn der das alleine nutzt. Mhm. Und ist der einzige Mietvertrag, der einzige mit Verfügungsmacht und das ist jetzt wichtig, der einzige, der die Wohnung nutzt. Und das ist ja dieses dritte Kriterium. Und da haben wir einfach gesagt, der Ehepartner im Ausland, der wird diese deutsche Wohnung niemals zum Übernachten nutzen. Und dadurch haben wir die verbindliche Auskunft durchgekriegt. Ist ein Stück weit albern, weil es irgendwo lebensfremd ist. Aber dann muss der halt...
Und dann darf der aber auch wirklich nicht kommen.
Naja, er darf kommen, aber er darf dann ins Airbnb. Was die bisschen die Idiotie der Sache. Aber... Ja, also das sind so Nuancen. Natürlich hätten wir auch versuchen können zu sagen, ja, der andere Ehepartner kommt nur 4 Wochen im Jahr und den Rest lebt im Ausland. Kann sein, wer Bock hat, das mal auszuprobieren, meldet sich bei uns, wir versuchen auch das. Ja. Aber da würde ich halt die Chance, dass das Finanzamt da mitgeht, viel geringer einschätzen, weil die gehen halt einfach auch nach den Kriterien. Okay, Verfügungsmacht hast du, weil Ehegatte deine die Wohnung hat und dann nutzt du die noch 4 Wochen im Jahr, reicht es.
Dann wird es wieder schwierig. Ja, okay.
Ich meine, wir können auch das andere Fass aufmachen. Was ist, wenn der Österreicher an der Nordsee eine Ferienwohnung mietet? Wohnung, Verfügungsmacht und er nutzt die. Das ist aber das führt nicht automatisch zu einem Wohnsitz. Aber man muss halt dann ganz genau schauen, okay, wie viel nutzt du die? Also 4 bis 6 Wochen im Jahr dürfte okay sein. Und was machst du während der Zeit, wo du die nutzt? Wenn du die ausschließlich zu Erholungszwecken nutzt, okay. Wenn du in den 6 Wochen dann irgendwie online arbeitest, kann es schon wieder Graubereich werden.
Ja.
Und das sind wir halt auch in der Gesetzessituation, die einfach 30 Jahre alt ist und damals gab es Online-Work nicht. Jetzt kann der Österreicher, der Unternehmer ist und als Unternehmer wissen einfach wir ganz genau,
also klar.
Wir arbeiten ja irgendwie immer. Dann sitze ich da in der Nordsee in meiner Ferienwohnung und arbeite ein bisschen nebenbei, ist das jetzt schon wieder ein Problem.
Okay.
Können wir auch nicht 100%.
Okay, ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. Korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Also, wenn ich auswandern will, sollte ich es am besten einfach mindestens 12 Monate machen und für mindestens diese 12 Monate meine Wohnung untervermieten. Dann kann ich sie behalten und das ist auch ziemlich sicher, weil ich habe sie ja, ich habe keine Verfügungsgewalt mehr, Verfügungsmacht mehr.
Ja. Also, so. Damit du ja überhaupt mal aus der unbeschränkten Steuerpflicht rauskommst, reichen es 6 Monate nicht. 9 Monate wahrscheinlich auch nicht. Ich würde eher empfehlen, also es gibt ein Urteil, auf das können wir uns ein bisschen stützen, da war die Auswanderung 12,5 Monate. Also deswegen über 12 Monate, dann sollte für diesen 12-Monats-Zeitraum auch tatsächlich keine Steuerpflicht in Deutschland vorhanden sein und dann kannst du theoretisch wieder zurückkommen. Viel Aufwand kostet Geld, deswegen damit es dann auch finanziell passt, 2 bis 3 Jahre, dann ist es in der Regel schon so, zumindest wenn steuerlich optimiert ist, günstiges Land im Ausland, dann hast du so viel Steuern im Ausland gespart, dass du die Kosten für die Auswanderung und Einwanderung sich dann wieder aufheben. Aber am besten planst du langfristig und triffst Entscheidungen, an denen du festhältst.
Sowieso, nur na, es ist ja eine große Hürde, auszuwandern. Es ist eine der größten Entscheidungen im Leben, die wir treffen können. Und dass man sich da vielleicht nicht sicher ist, kann ich jetzt zumindest nachvollziehen. War bei mir ehrlich gesagt auch so. Okay, also ich kann die Wohnung, ich muss die Wohnung nicht verkaufen, aber ich muss sie langfristig untervermieten, damit ich keine Verfügungsmacht mehr habe. Untervermieten das Gleiche?
Ja, untervermieten ist aus steuerlicher Sicht, ist es mir eigentlich egal.
Okay.
Also für mich ist es nur das Verfügungsmachtsthema. Untervermietung musst du halt eigentlich andere rechtliche Kriterien in Deutschland beachten. Vielleicht ganz kurz dazu 2 Sachen. Ich bin jetzt auch nur Laie, was das betrifft, aber du hast einen Anspruch auf Untervermietung, wenn du die Wohnung nur teilweise untervermietest. Also ich habe 3 Zimmer und eines behalte ich und 2 vermiete ich unter. Das funktioniert aber aus steuerlicher Sicht nicht, weil da wäre es ja dann
Verfügungsmacht.
Also wirst du in der Regel eine Erlaubnis von deinem Vermieter brauchen, dass du untervermieten darfst. Und dann gibt es auch ein relativ neues BGH-Urteil. BGH-Bundesgerichtshof hat nichts mit Steuern zu tun. Der steuerliche ist der Bundesfinanzhof. Aber da ging es ja auch nicht um Steuern, da ging es um Mietrecht. Mhm. Und du darfst damit nicht massiv Geld verdienen. Das einfach nur im Hinterkopf behalten, das ist kein Geschäftsmodell, weil sonst muss der Vermieter wird dir die Untervermietung nicht erlauben.
Ah, okay.
Aber in der Regel geht es da ja nicht darum, du willst ja eigentlich nur kostendeckend sein.
Genau. Und ich will ja diese Backdoor sozusagen haben. Okay. Ja. Und wenn ich das irgendwie trickse, dass ich das an irgendeinen Freund oder und so weiter, ne, dann begebe ich mich in das Risiko, aus der Erfahrung am häufigsten, wahrscheinlich dann eher Ex-Lebenspartner, dass die mich selbst 10 Jahre später noch anschwärzen und da wir alle komplett Gläser sind und die Steuerfahndung alles sehen kann, werden sie uns dann erwischen. Und dann wird es richtig übel.
Ja, bei dem Wohnsitz ist es ja so, wenn du das so machst, du vermietest das jetzt zum Beispiel an einen Freund und bist dann da nur 8 Wochen. Dann ist das mit den Gläsern wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Weil dann würden die nur sehen, dass du 8 Wochen da bist. Die wissen dann nicht automatisch, dass du dir da faktisch noch einen Wohnsitz zurückbehältst. Da ist es wahrscheinlich wirklich, also wenn man sowas macht, was ich natürlich nicht empfehlen kann, aber dann ist es ein Thema, das sollte niemand wissen, außer die 1-2 Menschen, die da wirklich notwendig sind, um sowas zu wissen. Sag's bitte nicht deinem Steuerberater, sag's bitte nicht irgendwie sonst wem.
Okay.
Und aber auch halt hier wieder überlegen, ja, du hast ja auch Nachbarn. Und vor, zumindest wenn es dein ehemaliger Wohnsitz ist, und man kennt sich so ein bisschen und die sehen dich da alle 2 paar Wochen ein- und ausgehen und dann hast du auf deinem wunderschönen Instagram-Account, wo du erzählst, wie wunderschön das Leben im Ausland auf irgendeiner Insel ist und weil du mit einer USLC-Dauerreisen unterwegs bist, zahlst du nirgendwo Steuern, da denkt er sich auch, ich sehe dann aber alle 2 Wochen in seiner Wohnung oder alle 2 Monate.
Komisch.
Ja, also
ich frage da mal nach. Ja, dann geht's schon los.
Genau.
Okay, verstehe. Das heißt, okay, ich kann sie vermieten oder untervermieten. Solange ich die Verfügungsmacht abgebe, bin ich ziemlich, bin ich sicher, kann mir nicht groß was passieren.
Ja.
Wenn ich solche Tricksereien mache, ist das größte Risiko nicht, dass die von sich aus auf mich kommen, sondern dass mich jemand verpfeift, der mich kennt. Ob das Lebenspartner ist, Nachbar oder. Oder wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die das ohne einen Verräter darauf kommen?
Das ist sehr gut. Ich hatte einen Fall vor 1,5 Jahren.
Ja.
Da wurde ich am 23.12. abends angeschrieben und habe am 24.12. vormittags dann mit der Partnerin von dem Influencer gesprochen. Mhm. Und der ist am 23.12. bei Einreise aus Dubai in den Knast gegangen. Über Nacht konnten sie dann rausholen und so weiter. Aber der hatte dann zum Beispiel, durfte er da Deutschland nicht verlassen danach. Also sein ganzes Setup im Ausland ist implodiert, weil er nicht mehr Deutschland verlassen durfte, weil halt einfach Steuerfahndung im Raum stand. Wie ist das passiert? Der hat vor der Auswanderung Scheiße gebaut. Influencer, großes Thema, die verdienen ja zum Beispiel mit Product Placements und so weiter Geld. Also da hat er halt, weiß ich nicht, was der gemacht hat, einen Staubsauger zugeschickt bekommen, hat darüber ein Video gemacht und muss aber den Staubsauger, den Gegenwert davon versteuern, weil der ist ja auch irgendwie 500 Euro wert. Und das hat er wohl in größerem Maße nicht gemacht. Und deswegen ist die Steuerfahndung auf ihn aufmerksam geworden und das geht auch klar, da gibt es Kontrollmitteilungen, weil der Staubsaugerhersteller sagt halt, ja, ich habe 100 Staubsauger an Influencer verschickt, dann haben die eine Liste und dann schauen die, haben die 100 Influencer, die den Staubsauger versteuert.
Okay.
Und dann sind die natürlich mal rein und haben gesagt, oh, aber der ist jetzt in Dubai und dann hat er halt, also ich meine, der Instagram-Account war das Hauptproblem. Mhm. Über den Instagram-Account konnte man nachvollziehen, da ging es viel um Kochen, es ist ja immer noch die gleiche Küche. Das war die Küche vom Lebenspartner, der noch 2 Jahre in Deutschland geblieben ist. Aber der Influencer war halt immer noch in dieser Küche gestanden und hat da die Videos gedreht. Und dadurch hat er der Steuerfahnde abgeleitet, da ist noch ein Wohnsitz da. Mhm. Isoliert wären die wahrscheinlich nicht auf dieses Thema gekommen, aber halt über diese andere Scheiße gebaut, Eingangstor, festgestellt, ja okay, da war jetzt aber keine Auswanderung, sondern auch mit dem Stichtag, auch das danach wollen wir. Das hat man weggekriegt, weil es nur halt ab und zu mal war, also das Finanzbeamte verstehen die dann auch nicht immer so genau. Man dreht natürlich jetzt nicht jeden Dienstag, wenn man es veröffentlicht, ein Video, sondern man macht da halt mal 10 Videos und die werden dann 10 Wochen lang veröffentlicht und man muss dafür nur 3 Tage in Deutschland sein und den Rest im Ausland. Das war schon geil, weil letztendlich ja da jede Woche ein Video und ständig Content auf Instagram und die Person muss doch hier gewesen sein. Nein, die Person war im Ausland, ja, das kam da zu Besuch.
Hat ein paar Videos aufgenommen.
War bei dem Freund zu Besuch, hat die Videos aufgenommen und ist dann wieder weggegangen. Aber wie gesagt, aber über so einen Weg kann es dann halt auch passieren. Und je nachdem, was du halt als Geschäft machst, und das ist im Grunde das, was ich gerade gesagt habe, schau, dass halt dann die Daten, die nach außen gehen, die Infos, die du sowieso schon preisgibst, willentlich, dass die dann irgendwie konsistent sind.
Okay. Wenn wir schon bei Geschichten sind, da gab es doch irgend so eine Zahnbürstengeschichte von Boris Becker. Habe ich mal gehört.
Boris Becker hat einen anderen Fehler gemacht, das war Nadja Auermann. Sind zwei schöne Beispiele, die auf diese Fragestellung Wohnung in Deutschland einzahlen. Bei Boris Becker war es so, dass seine Schwester eine Wohnung für ihn gemietet hat in München. Kleines Dachgeschoss, Penthouse, 200 Quadratmeter. Und er hatte den Schlüssel. Und auch wenn er nicht im Mietvertrag stand, ist es eine faktische Verfügungsmacht. Wer er war ab und dazu da, hat es genutzt, steuerpflichtig.
Okay. Und dann auch zu 100% steuerpflichtig.
Ja, er war in Monaco. Monaco gibt es kein DBA. Das ist halt ein Setup, wo die Fallhöhe
ist. Dann ist die Fallhöhe, ja, okay.
Und Nadja Auermann, same, ich war auch in Monaco. Bei ihr war es so, dass sie ein Haus gekauft hat in Berlin, was aber zum Renovieren war. Und am Anfang konnte man das nicht nutzen, weil dann ist es noch keine Wohnung, weil du kannst nicht dort übernachten, wenn es reintropft und kein Bett drin steht. Irgendwann wurde das Ding halt dann immer wohnlicher und irgendwann war sie dann auch einmal da und hat einfach, ja, vielleicht auch zu fahrlässig, vielleicht denken die Leute dann wirklich nicht dran, aber dann gab es halt irgendwann den Zeitpunkt, ab wann das ein Wohnsitz war. Verfügungsmacht, sie hat es genutzt, Wohnung. Und dann wahrscheinlich, na, faktisch schon ab der ersten Nacht, die sie dann dort verbracht hat, hat dann die unbeschränkte Steuerpflicht wieder begonnen. Da war auch das Thema mit den Ärzten. Die haben auch mit den Kinderärzten von ihr gesprochen, weil sie halt dann während der Zeit, wo sie da war...
Damit komme ich immer noch nicht drauf klar, das ist ja richtig mies.
Mit den Ärzten, ja, um einfach so ein bisschen Bewegungsprofil zu erstellen und zu sagen, okay, du warst am 17., 18., 19. beim Kinderarzt, dann habe ich hier eine Banküberweisung oder einen Bankauszug, wo du dir einen Kaffee gezogen hast und dann habe ich, also jetzt ist es mal ganz wild, hier ein Foto, wo du am Flughafen durchs Terminal läufst. Und dann weiß ich, da warst du in Deutschland und dann die zwei Tage dazwischen wirst du jetzt nicht weg gewesen sein, ein Zeitraum. Da war halt einfach, wurde nicht aufgepasst. Und das mit der Zahnbürste hat sie halt dann so ein bisschen provokant gesagt zur Presse, ja, du musst schon aufpassen, wenn du eine Zahnbürste bei der Schwiegermutter hast. So weit ist es noch nicht.
Okay.
Aber letztlich, das ist auch immer der Punkt. Also das ist ja meine Empfehlung. Und viele sind ja dann eventuell auch noch, also oftmals, so war es bei mir zum Beispiel, ich bin dann tatsächlich nochmal 2 Monate zu meinen Eltern gezogen, um Wohnung aufzulösen, alles zu regeln und dann Deutschland zu verlassen. Und deine Eltern, beste Freunde, Großeltern, wie auch immer, die werden dich immer reinlassen.
Ja.
Aber das ist nicht automatisch ein Wohnsitz, sondern es geht dann eher darum, was ist denn da? Hast du dein eigenes Zimmer, wo irgendwie deine Bilder an der Wand hängen, deine Unterwäsche im Schrank ist und deine Zahnbürste im Bad steht?
Ja.
Oder ist es ein neutrales Zimmer, schläfst du im Gästezimmer, schläfst du auf der Couch? Und das ist möglich zu kommen. Du hast deinen Koffer dabei, deine persönlichen Sachen, du bist 2 Wochen da, da kriegst du den Schlüssel und wenn du gehst, gibst du den Schlüssel wieder ab, nimmst deine persönlichen Sachen mit, dann ist es wie in ein Hotel zu gehen. Und so kannst du schon bei Family and Friends auch im Gästezimmer sein.
Okay.
Aber wenn du eben die Zahnbürste immer dort hast, wenn du den Schlüssel immer hättest, wenn du dieser Raum nur für dich da ist, dann ist es ab einem gewissen Punkt eben auch wieder Verfügungsmacht und dann wieder ein Problem.
Okay, gut. Das heißt, Fazit, ich sollte es, wenn ich es mache, mindestens 12 Monate und richtig machen, sonst... kann man natürlich da mal auf Glück spielen und hoffen, dass einen niemand verpfeift, ne? Und selbst dann kann man erwischt werden, wie wir jetzt gelernt haben. Aber besser wäre, mindestens für sich für diese 12 Monate zu committen, uns dann einmal ordentlich zu machen, die Verfügungsmacht aufzugeben und dann.
Ja, ich würde jetzt das mit den 12 Monaten, ich würde mich da jetzt nicht so sehr aufhängen, sondern wirklich, ich würde eher noch den Schritt zurückgehen und sagen, wenn du die Auswanderung testen willst, dann machst du es erstmal ohne steuerliche Belange und gehst erstmal 5 Monate in das Land, was du ausprobieren willst. Und wenn du dann die Entscheidung getroffen hast, dann triffst du die wirklich komplett langfristig.
Ja.
Und das Einzige, was ich oft sehe, ist, es geht weniger um Eigentum. Weil Eigentum, befristeten Mietvertrag und so weiter, dann machst du eben 2x12 Monate und danach entscheidest du dich, das langfristig zu vermieten, so das ist recht unproblematisch. Die größte Herausforderung haben doch die Menschen, die in Ballungsräumen wohnen und noch einen richtig geilen Mietvertrag haben. Und sagen, oh, wenn ich die Wohnung aufgebe, dann und dann wieder zurückkommen soll, dann finde ich kaum was, dann zahle ich das Doppelte, Dreifache und so weiter.
Ja.
Und die tun sich oft schwer. Oft kommen dann noch so Sachen dazu, dass dann irgendwie noch die Kinder, volljährige Kinder, eine Wohnung in Deutschland haben wollen und so weiter, aber die können dann nicht in den Mietvertrag rein, weil wenn ich den Mietvertrag umschreibe, dann schmeißt mich der Vermieter raus, weil der weiß ganz genau, wenn der mich rauskriegt, neu vermietet, kriegt das und so viel mehr Geld. Das sind so die Schwierigkeiten.
Ja.
Dann sind wir immer in diesem Untervermietungsthema. Und das ist immer schwierig, weil du brauchst theoretisch eine Erlaubnis vom Vermieter, was ich bei solchen kniffligen Sachen, auch wenn du irgendwie mit Banken oder Versicherungen Gespräche führst, immer erstmal antasten. Im ersten Gespräch immer erstmal nur ein fiktives Szenario. Eventuell wandere ich in ein paar Jahren mal aus. Was wäre das dann? Wäre das für dich okay, wenn ich das mein Jahr untervermiete? Dann weißt du zumindest schon mal, wie der reagiert. Und dann untervermieten, mindestens 6, besser irgendwie so 9 bis 12 Monate, auch 24 Monate. Also und das aber wirklich nur dann, wenn du halt noch so ein bisschen dieses... Meistens ist es doch so, dass diese Menschen eigentlich genau wissen, was sie wollen. Und die bräuchten es nicht. Die brauchen einfach nur dieses Restgefühl an Sicherheit.
Ja.
Und wenn es unproblematisch möglich ist, dann mach das. Mhm. Mach es für 12 bis 24 Monate, einen Vertrag. Du wirst dadurch beschränkt steuerpflichtig. Zumindest, wenn du aus dem Vertrag Geld verdienst. Also du zahlst ja dann
die Miete
und hast Kosten und kriegst aber Miete rein. Je nachdem, wie du es ausgestaltest, du kannst es auch so ausgestalten, dass du es eben, dass du keinen Gewinn machst. Dann kann man es als Liebhaberei eventuell einstufen, dann musst du keine Steuererklärung dafür abgeben. Aber mach es wirklich nur, wenn du das unbedingt brauchst für dein Sicherheitsgefühl. Ja. Weil selbst dann, also die Leute gehen auch oft, wenn die mal im Ausland waren, das ändert so viel am Mindset und so weiter, gehst du dann wirklich immer exakt genau in das gleiche Umfeld zurück? Oder hast du dich als Menschen, also die meisten haben sich dann als Menschen auch derart verändert, dass selbst wenn sie nach Deutschland zurückgehen, dann eigentlich anders leben wollen.
Ja.
Und wenn es nicht unbedingt notwendig ist, mach es nicht, weil dann hast du es. Ja. Es ist einfach einfacher und du hast deinen klaren Kopf.
Es klingt schon echt kompliziert. Okay, yes. Ich habe eine letzte Frage. Was habe ich vielleicht noch vergessen? Also was ist vielleicht noch wichtig beim Thema, kann ich meine Wohnung in Deutschland behalten, über das wir jetzt nicht gesprochen haben?
An sich ist es ja kein super komplexes Thema.
Ja.
Außer diese Sonderfälle, wo wir heute aber wirklich viel gesprochen haben. Ich will die Wohnung irgendwie beibehalten. Ich habe einen Lebenspartner in Deutschland, da haben wir auch drüber gesprochen, wie wir es mit verbindlicher Auskunft hinkriegen. Aus Ehegatte, das ist bei Lebenspartner würde ich einfach ein bisschen aufpassen, wie das ausgestaltet ist, aber da auch vielleicht, um das nochmal abzuschließen, auch da einen Haken dran zu setzen, da haben wir ja diese Situation, zivilrechtlich, der Vertrag darf nur auf den anderen laufen und wenn ihr euch verstreitet und du sagst morgen, ja, aber ich will jetzt weiter diese Wohnung nutzen oder sowas, dann sagt er, nee, der Vertrag läuft nur auf mich, du bleibst schön draußen. Aber habt dort bitte keine persönlichen Sachen, habt dort bitte keinen Schlüssel, habt dort bitte keine Zahnbürste, übertreib's auch nicht mit den Besuchen, es sollte eher so sein, dass dein Lebenspartner dich viel häufiger besucht und im besten Fall auch nach einer gewissen Zeit nachzieht, damit ihr es da dann auch ganz, ganz sauber habt, sondern auch die Besuche dort ausgestalten wie bei Family Friends. Und dann bleibt eigentlich nur der letzte Gedanke und das ist Timing, weil da sehe ich eigentlich die meisten Probleme in der Praxis. Du solltest für, und dann wären wir vielleicht doch nochmal abschließend steuernerdy, deine unbeschränkte Steuerpflicht sauber beenden, dazu musst du deinen Wohnsitz aufgeben und deinen gewöhnlichen Aufenthalt beenden. Das besprechen wir in einer anderen Folge, gewöhnlicher Aufenthalt, 183-Tage-Regelung. Mhm. Und diesen Tag für die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht, den solltest du so exakt, oder den musst du taggenau bestimmen, weil sonst gibt es Probleme. Wenn der unklar ist, wann ist der beendet, wann ist der im Ausland begonnen, habe ich die Dividendenausschüttung, die ich in der Zwischenzeit gekriegt habe, ist die jetzt nach Deutschland zuordnen und im Ausland, ich habe ein Unternehmen in der Zwischenzeit gegründet, muss das jetzt in Deutschland besteuert werden oder nicht, das sehe ich am meisten, dass da unsauber gearbeitet wird und wir dann von so einem Übergangszeitraum von 1 bis 3 Monaten reden, wo du steuerlich unsauber bist. Und da musst du teilweise so krasse Sachverhalte, dass du sagst, okay, also habe ich jetzt zuletzt bei einem Rückzug gehabt, die haben sich offiziell zum 1.8. in Deutschland wieder angemeldet, waren aber seit Anfang Juli in Deutschland, haben sich die Wohnung gesucht, Mietvertrag unterschrieben hin und her und haben während diesem Monat noch ihr Unternehmen in Paraguay laufen lassen. Haben dann nochmal 15.000 Euro Gewinn gemacht und sich dann offiziell zum 1.8. erst angemeldet. Aber die sind halt schon steuerpflichtig seit Anfang Juli. Diese 15.000 Euro müssen schon in Deutschland versteuert werden. Das ist jetzt nicht so dramatisch, die Steuer zu zahlen. Problem dann kommt noch on top. Da ist jetzt keine deutsche Umsatzsteuer obendrauf. Da muss nochmal 20% Umsatzsteuer drauf. Die werden sie von ihren Kunden nicht mehr kriegen. Also, und da merkt man halt, dieses Timing-Thema ist einfach so wichtig. Mach dir da wirklich Gedanken. Bei einer Wohnung, bei einer Mietwohnung geht es auch noch um Kündigung. Das heißt, in der Regel 3 Monate. Deswegen plan das am besten halt so 3-4 Monate vorher. Das ist also so die Regel. So 3-6 Monate vor der Auswanderung sollte man das sorgfältig durchplanen. Und dann bist du zu dem Stichtag, den du möchtest, aus der Wohnung raus, beim Einwohnermeldeamt abgemeldet. Wenn es dein Eigentum ist, ist im besten Fall ein Mietvertrag ab dem Folgetag unterschrieben. Du verlässt Deutschland und dann hast du einen sauberen Cut. Ohne dass dir, weil dieses große Problem, was wir jetzt vielfach beschrieben haben, hast du ja dann halt im Kleinen. Es bezieht sich halt nicht auf viele Jahre, sondern nur auf 1-2 Monate, aber dann auch super lästig.
Aber auch super nervig und man will es ja so einfach wie möglich haben. Das ist ja wahrscheinlich ein Grund, warum man aus. Ich denke mir gerade, wie Gott bin ich froh, dass ich das alles schon hinter mir habe. Hätte ich keinen Bock, das nochmal zu machen.
So ist es.
Super. Danke dir. Haben wir noch eine Message an unsere Zuschauer?
Das Auto magst du oder ich?
Weiß ich nicht. Machst du das oder ich?
Ich würde sagen, es macht immer der Moderator.
Okay. Also, du kannst 2 Dinge tun. Das eine, wenn du uns unterstützen möchtest, damit wir dieses Projekt weiterführen, dann lass ein Abo da, lass ein Like da. Das hilft uns einfach, Reichweite zu bekommen, damit mehr Menschen das sehen. Das zweite ist, Wir haben eine WhatsApp-Community. In den Shownotes findest du den Link dazu. Da kannst du uns deine Fragen stellen, die wir in die nächsten Folgen dann einbauen werden. So sind wir schön in Kontakt und wir machen genau das, was dich auch interessiert.
Vielen Dank. Ciao.